Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Marc Winkelhöfer.
Guten Morgen, liebe Gemeinde Fritzlar, aber auch besonders heute Morgen, liebe Evangelische Gemeinschaft Homberg. Ich wäre gerne heute zu euch gekommen, hätte euch gerne kennengelernt. Aber wie das so ist, seit fast einem Jahr mit dem Kennenlernen, gerade wenn man irgendwo neu hingezogen ist, es ist schwierig. Und trotzdem dürfen wir uns verbunden fühlen und ich freue mich, dass ihr hier mit dabei seid heute im Gottesdienst. Heute ist Valentinstag, also viele Menschen auf dieser Welt feiern diesen Tag, Valentinstag, ein Tag, wo Liebe nochmal irgendwie besonders in den Fokus gerückt wird. Und deswegen ist es auch gut, dass wir an so einem Tag wie heute über Liebe sprechen. Und für mich ist eine sehr, sehr besondere Liebe, die ich auch in meinem Leben immer wieder erlebt habe und auch erlebe nach wie vor und auch noch erleben werde, das weiß ich, weil ich davon absolut überzeugt bin. Und das ist die Liebe, die Gott zu uns Menschen hat und die er nicht nur hat, sondern auch bewiesen hat und immer noch beweist. Und deswegen ist der Titel dieser Predigt auch All You Need Is Love. Alles, was du brauchst, ist Liebe. Aber ich habe diesen Titel All You Need Is Love mit einem Fragezeichen versehen. Alles, was du brauchst, ist Liebe? Fragezeichen, wirklich? Ist es wirklich so? Und ich möchte diese Predigt beginnen mit einer Werbung. Also ich werde jetzt nichts bewerben, aber ich möchte von einer Werbung erzählen, die mich zum Nachdenken gebracht hatte, wo ich gemerkt habe, dass da unwahrscheinlich schlaue Köpfe im Hintergrund in manchen Werbeagenturen arbeiten und mich wirklich herausfordern, über manche Dinge des Lebens mal wirklich nachzudenken. Ich habe mich dann auch ertappt, dass diese Werbung bei mir voll funktioniert hat und diese Werbung ist schon ein paar Jahre alt, aber sie beschäftigt mich immer noch und manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich so durch die Gegend laufe und an diese Werbung denke. Und diese Werbung fragte einmal, wenn du in deinem Leben nur einen Menschen küssen könntest, wer wäre es? Wow. Und das war so eine saloppe, also so, was weiß ich, hast du Fernsehen geguckt und dann hast du dann irgendwie so Werbung gesehen in dieser Filmunterbrechung und dann stellt dir auf einmal jemand so eine Frage. Wenn du in deinem Leben nur einen Menschen küssen könntest, wer wäre es? Und dann spule ich mein sehr, sehr langes Leben. Ich rede heute sehr viel über mein Alter, weiß gar nicht warum. Doch ich habe festgestellt, dass ich vor 25 Jahren 15 war. Das ist lange her. Da ist mein erstes großes Verliebtsein. Ja, rechnet ruhig zusammen, wie alt ich jetzt bin. Ich werde dieses Jahr tatsächlich 40 Jahre alt. Aber ich habe viel über diese Frage nachgedacht. Wenn du in deinem Leben nur einen Menschen küssen könntest, wer wäre es? Und ich erinnere mich an sehr, sehr viele Liebesbriefe, die ich in meinem Leben geschrieben habe. Und habe festgestellt, ja, das ist eine wirklich sehr interessante Frage. Und ich erinnere mich an viel Liebeskummer, an viele geflossene Tränen. Hätte ich fast was Falsches gesagt. An viele geflossene Tränen und auch an viel Herzschmerz und viele gebrochene Herzen. Aber diese Werbung ging weiter. Es war nicht nur diese eine Frage, sondern es ging weiter mit, wenn du in deinem Leben nur ein Lied hören könntest, welches wäre es? Oh, ehrlich gesagt finde ich diese Frage noch schwerer. Wenn du in deinem Leben nur ein Lied hören könntest, welches wäre es? Wenn du in deinem Leben nur an einem Ort sein könntest, welcher wäre es? Und jetzt so langsam kommen wir auf das eigentliche beworbene Produkt. Wenn du in deinem Leben nur auf einer Straße fahren könntest, welche wäre es? Und am Ende kam diese Werbung dann zur eigentlichen Frage, also aus ihrer Sicht. Wenn du dich in deinem Leben nur auf ein Auto verlassen müsstest, welches wäre es? Dazu kann ich auch viel erzählen, so manche Automarken durch. Ich werde diese Frage aber jetzt hier aus meinem persönlichen Sichtfeld nicht beantworten. Aber die Antwort auf die letzte Frage beantwortet natürlich der Autokonzern, selbstverständlich entsprechend, und gab mir auf diese eine Frage wenigstens eine Antwort. Ob die jetzt gut war oder nicht, bleibt offen. Aber die anderen Fragen, die dieser Konzern auch stellt in dieser Werbung, die blieben offen und bleiben offen. Und wenn ich über diese Fragen so nachdenke, dann merke ich eigentlich, wie tief die wirklich sind. Und diese Fragen, die fragen mich in ihrem Kern, was ist mir eigentlich wirklich wichtig geworden in meinem Leben? Welche Entscheidung habe ich getroffen? Welche Entscheidung bereue ich? Und was ist mir wirklich wichtig geworden im Leben? Was würde ich auch nochmal so tun? Und man könnte diesen Fragekatalog heute Morgen nun weiter fortführen und ich tue das auch mal. Wenn du in deinem Leben nur an einen Gott glauben könntest, welcher wäre es? Und ich habe diese Frage für mich beantwortet und habe gesagt, so, ich würde den nehmen, der diese Welt geliebt hat und weiterhin liebt. Ich würde den nehmen, der Liebe ist und dem viele der schönsten Lieder komponiert wurden, der an jedem Ort und auf jeder Straße dieser Welt bei mir ist, bis ans Ende dieser Welt und auf den ich mich verlassen kann bis in alle Ewigkeit, über meinen irdischen Tod hinaus. Und der allen Menschen viele, viele Liebesbriefe geschrieben hat, der viele Tränen geweint hat um Menschen, die diese Liebe nicht beantwortet haben, der viele gebrochene Herzen schon geheilt hat und der alles gegeben hat, alles, was ihm lieb und teuer war, um diese Liebe zu seinen Menschen zu beweisen. Und der so viele Texte geschrieben hat an Menschen, damit sie endlich, endlich diese Liebe erwidern. Und diese Liebesbriefe sind zusammengefasst in einem Buch. Und sie werden oft zitiert. Und auch heute Morgen haben wir schon einiges aus diesen Liebesbriefen von Gott an seine Menschen gehört. Und jetzt ist die Frage, was macht diese Frage mit dir? Wenn du in deinem Leben nur an einen Gott glauben könntest, welcher wäre es? Wie würdest du diese Frage beantworten? Jetzt mal ganz ehrlich, für dich allein zu Hause. Über Liebende und Verliebte gibt es die schönsten, dramatischsten und berührendsten Geschichten. Auch die herzzerreißendsten. Da gibt es Geschichten von Liebe, die wartet und wartet und wartet, bis sie endlich erwidert wird. Da gibt es Geschichten von Liebe, die alles tun würde, um erwidert zu werden. Da gibt es diese Liebe, die einem Kraft gibt und Hoffnung und die einem so stärken kann, dass man Unmenschliches und alles Mögliche aushält. Da gibt es Liebe, die so viel verspricht und so viel Hoffnung macht und so viel Kraft geben kann, die einen die verrücktesten Dinge tun lässt. Und dann gibt es Liebe, die ist schon so alt und die währt schon so lange und die trägt und hält schon so über viele, viele Jahre hinweg. Wir haben bei uns in der Gemeinde einige alte Liebespaare, die schon Jahrzehnte zusammen sind und verheiratet sind und sich bis heute lieben und ehren. Und noch älter ist die Liebe, die Gott zu seinen Menschen hat. Viel, viel älter. Und wir haben eben schon einen Bibeltext aus der Bibel gehört, aus dem Alten Testament, den Katrin in ihrer Gestaltung eben schon erwähnt und zitiert hat. Und gerade der Vers 31 ist aus diesem Text sehr bekannt. Und ich lese ihn nochmal vor aus Jesaja 40, die Verse 26 bis 31. Und dort sagt Gott seinen Menschen durch einen Propheten, eben durch diesen Jesaja, ganz viel zu. Ganz viel Hoffnung und Kraft. Und er sagt auch nochmal, wer er ist. Und dort steht in Jesaja 40, blickt zum Himmel hinauf und schaut. Wer hat erschaffen, was ihr da seht? Er bestimmt die Zahl der Sterne, die aufgehen und nennt jeden bei seinem Namen. Durch seine große Kraft und die Fülle seiner Macht fehlt keiner von ihnen. Warum sagst du, Jakob und du, Israel, der Herr weiß nicht, wie es mir geht und mein Recht ist ihm egal? Dieser eine Satz von Jakob und Israel, der hat mich an so manchen Liebesbrief erinnert. Hey, du weißt gar nicht, wie es mir geht oder interessiert dich das, wie es mir geht? Und bin ich dir egal oder nicht? Oder erwider doch bitte meine Liebe zu dir, meine Fragen. Also ich kann diesen tiefen Kern hinter dieser Frage, der Herr weiß nicht, wie es mir geht und mein Recht ist ihm egal, kann ich verstehen. Ich möchte, dass etwas erwidert wird. Wo bist du? Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der Herr ist ein ewiger Gott. Der Schöpfer der ganzen Erde, er wird nicht matt oder müde, sein Verstand ist unergründlich. Er gibt den Erschöpften neue Kraft, er gibt den Kraftlosen reichlich Stärke. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen. Doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler, sie laufen schnell, ohne zu ermüden, sie gehen und werden nicht matt. Und vielleicht bringst du den Text jetzt gerade nicht so richtig zusammen mit dem Valentinstag und dieser Liebe. Aber ich habe irgendwie gedacht, doch, vielleicht passt das irgendwie gerade genau heute alles zusammen. Diese Corona-Müdigkeit, von der Katrin eben erzählt hat, die uns alle irgendwie müde und matt macht und die uns herausfordert, die uns zum Verzweifeln bringt, die uns auf die Geduldsprobe stellt, die uns manche Fragen und Zweifel an die Oberfläche bringt, die vielleicht auch unsere Liebe zueinander, zu unseren Mitmenschen auf die Geduldsprobe stellt. Und dann ist da ein Gott, der in seiner Liebe zu uns niemals müde wird. dem es nicht egal ist, wie es uns geht, egal wie verzweifelt und eingesperrt wir uns gerade fühlen. Und der letztendlich alles in seiner weisen Hand hält und sich um uns sorgt, dem es eben nicht egal ist, wie es uns geht. Jesus versichert seinen Nachfolgern im Neuen Testament, in Matthäus 28, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Ich bin immer bei euch, egal wie es gerade ist auf dieser Welt. Nochmal zu diesen Anfangsfragen. Was ist dir wirklich wichtig im Leben? Und ich glaube, viele von uns können diese Fragen auch beantworten, weil man eben auch negative Erfahrungen gemacht hat. Man könnte genauso gut fragen, ey, wem würdest du auch nie wieder küssen? Weil es wehgetan hat, weil da Enttäuschungen waren, Verletzungen. Welches Lied würdest du nie wieder hören? Weil es ein englisches Lied war und du diesen Text nicht verstanden hast und den immer laut mitgegrölt hast, bis dein Englischlehrer dich darauf hingewiesen hat, was du eigentlich singst. So ging es mir. Mein Lieblingslied mit 15. Amerikanischer Hip-Hop. Habe ich laut mitgegrölt, bis meine liebe Englischlehrerin gesagt hat, Marc, weißt du eigentlich, was du da singst? Welches Auto würdest du nie wieder kaufen? Interessante Frage. Und an was und an wen würdest du nie wieder glauben? Glauben ist so oft auch eine Geduldsprobe. Und jetzt komme ich in meiner Predigt an einem Punkt, wo ich merke, ich bin selber super herausgefordert. Mein Glaube fordert mich sehr oft heraus. Und gerade in Zeiten wie diesen werde ich auf die Probe gestellt, wie viel Substanz, wie viel Wert hat mein Glaube eigentlich? Wusstet ihr, dass Jesus seine Nachfolger immer mal wieder auf die Probe gestellt hat? Ich mache uns ein Beispiel. Eine sehr bekannte Geschichte aus dem Evangelium nach Johannes lese ich uns den Text, die Speisung der 5000. Johannes 6. Und dort steht nach der Übersetzung Neues Leben, Kapitel 6, Abvers 1, danach ging Jesus auf die andere Seite des Galiläischen Meeres, das auch als See von Tiberias bekannt ist. Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie seine Wunder sahen, mit denen er die Kranken heilte. Und Jesus stieg in die Berge hinauf und lagerte dort mit seinen Jüngern. Es war kurz vor dem jährlichen Passafest, das die Juden feierten. Und als Jesus seinen Blick hob, sah er eine große Menschenmenge auf der Suche nach ihm die Berge heraufkommen. Er wandte sich an Philippus und fragte, Philippus, wo können wir so viel Brot kaufen, dass all diese Menschen zu essen bekommen? Jetzt überspringe ich mal einen Vers und lese ab Vers 7 weiter. Und Philippus antwortete, es würde ein kleines Vermögen kosten, sie mit Nahrung zu versorgen. Ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, meldete sich zu Wort. Hier ist ein kleiner Junge mit 5 Gerstenbroten und 2 Fischen. Doch was nützt das bei so vielen Menschen? Also Jesus sieht da, ist mit seinen Jüngern auf einem Berg und er sieht eine riesige Menschenmenge auf sich zukommen, eine riesengroße logistische Herausforderung auf sich zukommen und er fragt seinen Jünger Philippus, hey Philippus, wie kriegen wir die Menschen satt? Ich weiß nicht, was Philippus in diesem Moment gedacht hat. Ja, keine Ahnung. Du bist doch hier, der Chef. Sag du es mir, ich weiß es nicht. Wisst ihr, warum Jesus Philippus diese Frage stellte? Das lesen wir im Vers 6, den ich gerade übersprungen habe. Er stellte Philippus jedoch nur auf die Probe, denn er wusste schon, was er tun würde. Er stellte Philippus jedoch nur auf die Probe. Da sind Tausende von Menschen, die haben Hunger und Jesus fragt, was man denn jetzt tun könnte. Und ich hatte in meinem Glaubensleben schon oft die Situation, dass ich absolut überfordert war. Ich hatte einfach keine vernünftige Antwort mehr, keine befriedigende Antwort und ich wusste auch nicht, wie es weitergeht. Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt so sein muss. Ich weiß auch nicht, wie lange das jetzt hier noch so geht. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Und dann guckt man vielleicht Jahre später auf eine bestimmte Situation zurück und sieht, ach, aber Gott wusste schon, warum. Und Gott wusste, wie. Und Gott hat irgendwie das doch geschafft, mich da durchzutragen. Und dann stelle ich fest, Gott war und ist da und trägt und hält und öffnet neue Türen. Aber ich bin auch ganz ehrlich, auf manches Wunder warte ich bis heute. Und auf manche Erklärung warte ich bis heute, weil ich immer noch manche Sachen nicht verstehe. Aber ich will darauf vertrauen, dass Gott jetzt schon weiß, was er tut. Und dass er auch damals wusste, was er getan hat. Und dass er auch in Zukunft weiß, was er tut. Corona nervt. richtig hart. Und so manches verstehe ich nicht, was wir auf unserer Welt so ertragen müssen. Aber eins weiß ich, Gott ist niemals überfordert. Er hat die Kontrolle. Aber er fordert mich und uns heraus. Und dann kann er eben auch aus 5 Broten und 2 Fischen eine Mahlzeit für Tausende machen. Warum tut er das? Warum fordert Gott mich heraus? Weil ich glaube, dass er will, dass ich ihm vertraue und dass ich mich abhängig mache von ihm. Dass mein Glaube und meine Hoffnung mit ihm, durch ihn, in ihm und auf ihm wachsen kann. So dass ich standhaft und krisenfest werde, egal was noch kommt. Und so manche zukünftige Krise kann ich nur überstehen, wenn ich mal eine richtige Krise auch selber durchlebt habe mit meinem Gott. Im Kolosserbrief steht im Kapitel 2, die Verse 6 und 7, wie ihr nun Christus Jesus als euren Herrn angenommen habt, so lebt auch mit ihm und seid ihm gehorsam. Senkt eure Wurzeln tief in seinem Boden und schöpft aus ihm, dann werdet ihr im Glauben wachsen, in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen wurdet, standfest werden. Und dann wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Nochmal, senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden und schöpft aus ihm. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen wurdet, standfest werden. Und dann wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Was er getan hat für uns Menschen, um seine Liebe zu uns Menschen zu beweisen. Das ist das, wo wir unsere Wurzeln reinschlagen sollen, was uns krisenfest machen kann. Auch in dieser Zeit, in der wir viel erleiden und ertragen müssen. C.S. Lewis sagte mal, auch wenn unsere Gefühle kommen und gehen, Gottes Liebe tut es nicht. Sie ist da und bleibt. Und es ist egal, in welcher Lebensphase du gerade steckst, ob dir gerade zum Fröhlichsein zumute ist oder zum Traurigsein, ob du gerade lachst oder weinst. Gott sagt jedem Menschen, der an ihn glaubt, es wird einen neuen Morgen geben. Es wird wieder Frühling werden. Es wird wieder warm werden und die Sonne wird wieder scheinen. Und ich werde eines Tages alle Tränen abtrocknen. Und ich werde das tun, weil ich verlässlich bin. Und ich glaube, wenn wir uns darauf fixieren, was Gott durch Jesus Christus für uns Menschen getan hat, wenn wir immer wieder darauf schauen und immer wieder diese Texte lesen und immer wieder dafür beten und das auch mit anderen Menschen teilen, diesen Glauben, ich glaube, dass das wirklich die Kraft hat, uns zu motivieren. Und dass uns das die Kraft geben kann, krisenfest zu werden. Und dass uns das die Kraft geben kann, einander durch eine Krise auch durchzutragen. Paulus schreibt mal im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, die Verse 16 bis 18, deshalb geben wir nie auf, egal in welcher Krise wir sind. Das steht ja nicht, aber das sage ich ja zu. Paulus war im Gefängnis, er wurde geschlagen, er wurde gefoltert, er wurde verfolgt. Und er schreibt, deshalb geben wir nie auf. Unser Körper mag sterben, doch unser Geist wird jeden Tag erneuert. Denn unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering und von kurzer Dauer, doch sie bewirken in uns eine unermesslich große Herrlichkeit, die ewig andauern wird. So sind wir nicht auf das Schwere fixiert, das wir jetzt sehen, sondern wir blicken nach vorn auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen, werden bald vorüber sein. Aber die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, wird ewig dauern. Merkt ihr diesen Perspektivwechsel, den Paulus hier in diesem ganz kurzen Abschnitt macht? Guckt weg von dem, was euch Sorgen macht und schaut auf das, was euch Hoffnung und Kraft gibt. Und ich musste da wieder an so manche Liebesbriefe denken, die ich selber geschrieben habe. Meine Frau und ich, wir hatten eine Fernbeziehung am Anfang. Und ich will davon nicht so viel erzählen, das ist ja auch meine private Geschichte. Aber oft war es so, ja, es ist schwer, dass wir gerade getrennt sind. Und es fühlt sich richtig blöd an. Aber freu dich an unserer Liebe aneinander und bald werden wir uns wiedersehen. Bald werden wir uns wiedersehen. Bald wird unsere Freude wieder da sein. Jetzt ist gerade eine Zeit, in der wir viel entbehren müssen. Aber eines Tages werden wir uns wiedersehen. Ändere die Perspektive und lass deinen Willen stärken. Die erste Buchempfehlung, und das ist gerade hier für unsere ländliche Region, wo wir viel mit Landwirtschaft vielleicht noch zu tun haben, ein sehr, sehr schönes Buch von Spurgeon, ein Prediger, der sehr bekannt ist. Und er hat hier so ein kleines Impulsbuch geschrieben, guter Rat für allerlei Leute, in einem sehr rustikalen Deutsch geschrieben, mit vielen, vielen guten Lebensweisheiten. Und wenn ich so ein Kapitel lese, denke ich, ja, der Mann hat viel erlebt und ich kann viel von ihm lernen. Und ein Satz oder zwei Sätze aus diesem Buch, guter Rat für allerlei Leute, erhältlich im CLV Verlag, guter Rat für allerlei Leute von Spurgeon. Dort schreibt er, das beste Heilmittel im Leiden besteht in der Ergebung in Gottes Willen. Was man nicht ändern kann, muss man tragen. Können wir keinen Speck bekommen, so lass uns Gott dafür danken, dass wir noch einige Kohlköpfe im Garten haben. Perspektivwechsel. Ja, wir haben gerade nicht viel Speck zur Verfügung. Aber ein paar Kohlköpfe werden noch irgendwo rumliegen. In der Vergangenheit, in den letzten Tagen oder in den letzten Wochen haben mir immer wieder Leute auch gesagt, dass man sich gerade wie eingesperrt fühlt. Wie in so einem Corona-Gefängnis zu Hause isoliert. Und ja, das ist so. Aber es gibt so, so viele Menschen, die schon wirklich im Gefängnis saßen und sehr inspirierende und motivierende Briefe geschrieben haben, aus ihrer Situation heraus, aus dem Gefängnis heraus, an ihre Lieben, an die Gemeinde, an die Menschen, die sie lieb haben, an ihre Familie. Und einer von ihnen war Paulus. Deswegen ist die nächste Buchempfehlung die Bibel. Kauf dir mal eine neue Übersetzung. Neues Leben kann ich sehr empfehlen. Und dieser Paulus schreibt aus dem Gefängnis an seine Lieben in Philippi. Und er schreibt dort im Kapitel 3, im Philipperbrief, Kapitel 3, aus dem Gefängnis heraus, er liegt selber in Ketten. Er schreibt, ich will nicht behaupten, ich wäre schon vollkommen und hätte schon alles erreicht. Aber ich arbeite auf den Tag hin, an dem ich das alles mein Eigen nenne, weil auch Christus mich ja jetzt schon sein Eigen nennt. Nein, liebe Freunde, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte, aber ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein, indem ich die Vergangenheit vergesse und auf das schaue, was vor mir liegt. Versuche ich, das Rennen bis zum Ende durchzuhalten und den Preis zu gewinnen, für den Gott uns durch Christus Jesus bestimmt hat. Perspektivwechsel. Vergiss die Vergangenheit und schau auf das, was vor dir liegt, was Gott dir verspricht. Und eine ganz dramatische Geschichte hat Gott mit Dietrich Bonhoeffer geschrieben. Und deswegen meine größte Buchempfehlung mit dem größten Buch, die Biografie von Dietrich Bonhoeffer. Geschrieben von Eric Metaxas, erhältlich im SCM Verlag. Es lohnt sich so sehr. Ein Mann, der lange im Gefängnis saß und viel, viel geschrieben hat, viel gelitten hat und viel gekämpft hat. Und Dietrich Bonhoeffer schrieb für seine Mitgefangenen im Gefängnis viele, viele bewegende Gebete und Gedichte. Und eins möchte ich uns am Ende dieser Predigt vorlesen. Gott, zu dir rufe ich in der Frühe des Tages. Hilf mir beten und meine Gedanken sammeln zu dir. Ich kann es nicht allein. In mir ist es finster, aber bei dir ist das Licht. Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht. Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist die Hilfe. Ich bin unruhig, aber bei dir ist der Friede. In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist die Geduld. Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den Weg für mich. Vor dir denke ich an all die meinen, an die Mitgefangenen und an alle, die in diesem Haus ihren schweren Dienst tun. Herr, erbarme dich. Schenke mir die Freiheit wieder und lass mich derzeit so leben, wie ich es von dir und vor den Menschen verantworten kann. Herr, was dieser Tag auch bringt, dein Name sei gelobt. Amen. Wenn du in deinem Leben nur an einen Gott glauben könntest, welcher wäre es? Ich würde den nehmen, auf den Paulus und Dietrich Bonhoeffer sich bis zum Schluss verlassen haben, der ihnen bis zum Schluss Kraft und Liebe und Hoffnung gegeben hat und der ihnen gesagt hat, ich liebe dich und eines Tages wirst du bei mir zu Hause sein. Und deswegen ist dieser Titel dieser Predigt, All You Need Is Love, mit einem Fragezeichen versehen. Und das Ausrufezeichen steht hinter All you need is God. Alles, was du brauchst, ist Liebe, ja. Aber alles, was du wirklich brauchst, ist ein Gott, der dich liebt. In diesem Sinne, einen schönen Valentinstag. und lasst euch lieben von einem Gott, der da ist. Immer bis ans Ende der Zeit. Amen.
Weitere Informationen über die Arbeit der Evangelischen Gemeinschaft in Homberg und die Veranstaltungen unter www.eghr.de.